Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster ganz herzlich willkommen. Medias Res meldet sich heute auch mit einer Sondersendung aus dem ostwestfälischen Höxter, genauer gesagt aus dem Forum Anja Niedringhaus, das hier im vergangenen Jahr eröffnet wurde, um an die verstorbene Fotojournalistin und an die von ihr hinterlassenen Bilder in ihrer Heimatstadt hier zu erinnern. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an die Pulitzer-Preisträgerin Anja Niedringhaus, deren Bilder aus Kriegs- und Krisengebieten wie Bosnien, Irak und Afghanistan, um nur ein paar Beispiele zu nennen, um die Welt gingen, meist nicht mit ihrem Namen versehen, sondern mit dem Namen der Nachrichtenagentur, für die sie unterwegs war. Am 4. April 2014, also vor bald 10 Jahren, wurde Anja Niedringhaus hier in Afghanistan in Afghanistan erschossen. Sie hatte sich oft bewusst großen Gefahren ausgesetzt, aber als Kriegsjournalistin sah sie sich nicht. In einem Deutschlandfunk-Interview aus dem Jahre 2011 sagte sie:
Ich bin ja nicht auf der Suche nach diesem Bang Bang, weil ich glaube, dass andere Fotos viel mehr zeigen können. Wenn man zeigen kann, wie Zivilisten jahrelang in einem Krieg weiterleben können, wie die ihr tägliches Leben halt organisieren. Natürlich hat jeder Krieg eine militärische Seite und die fotografiere ich auch. Aber was mich schon mehr interessiert, sind die Zivilisten, die in dem Krieg leiden und die sich in diesem Krieg zurechtfinden müssen.
Anja Niedringhaus wollte den Einfluss eines Krieges auf den Alltag der Menschen dokumentieren und verstand sich selbst eher als Mahnerin für den Frieden. Und daran will man hier in der Heimatstadt Höxter auch erinnern. Dafür wurde ein altes Fachwerkhaus, in dem wir hier stehen, kernsaniert, um auf 2 Etagen Ausstellungsfläche für ihre Bilder zu schaffen. Das heißt, ich bin hier umgeben von Bildern aus ganz unterschiedlichen Kriegen. Gezeigt wird beispielsweise ein US-Soldat, der im November 2004 in Bagdad in ein Haus stürmt. Im Hintergrund sieht man 3 Irakerinnen, die sich unterhalten, mit ihren Kindern da stehen. Also ein scheinbar normaler Alltag. Und daneben ein Bild aus Nordafghanistan. Eine Straße, die sich durch die Steinwüste schlängelt, auf der die Bundeswehr und gleichzeitig afghanische Männer auf Eseln unterwegs sind. Beides Mal wird die militärische Präsenz gezeigt, der den Alltag der Menschen dort prägte. Wer kommt nun hier hin in das Forum Anja Niedringhaus? Warum sind die Bilder interessant heute noch? Darüber wollen wir sprechen. Außerdem wollen wir fragen, wann Fotos aus Kriegs- und Krisengebieten in der heutigen Bilderflut überhaupt noch unsere Blicke fesseln. Wann schauen wir hin und wann eher weg? Und welche Wirkung können Bilder aus Kriegsgebieten haben? Ich begrüße dazu hier Gäste im Forum Anja Niedringhaus, die extra gekommen sind heute zu unserer Sendung und natürlich auch meine Gesprächspartner und Partnerinnen. Ludger Haferkemper steht zum Beispiel neben mir. Er ist im Vorstand des Vereins für journalistische und künstlerische Fotografie, der Träger des Forums Anja Niedringhaus. Herr Haferkemper, wie kam das zustande? Wer hatte die zündende Idee für dieses Forum?
Zunächst einmal kam die Idee 2017 auf oder bereits im Vorfeld durch das benachbarte jüdische Museum, was wir hier haben. Und wir haben dann ab 2017 das Forum Anja Niedringhaus gegründet. Und dann haben wir mit dem Vorstand daran gearbeitet, dass dieses Haus dann auch realisiert werden kann. Dazu mussten erstmal die anderen Etagen auch entsprechend verkauft werden, damit hier die Bauarbeiten beginnen konnten. Und das ist dann 2022 gestartet und wir haben dann am 30.04.2023 eröffnet.
Das heißt, das waren in erster Linie Menschen, die daran Interesse hatten, an Anja Niedringhaus und ihr Werk zu erinnern hier in Höxter?
Ganz genau. Es geht nicht nur um das Werk von Anja Niedringhaus, sondern es geht um breite Aspekte der Fotografie. Es geht auch darum, was Fotojournalismus leisten kann. Es geht auch um die Frage, was ist wahr und was ist gefälscht in Fotos zum Beispiel. Also das soll hier kein Gedenkstätte für Anja Niedringhaus sein, sondern eher ein offenes Haus, wo ganz viele Fragestellungen, die mit der Fotografie einhergehen, auch beantwortet werden.
Und 2 von diesen jungen Gästen, die hier hingekommen sind, sind Maja Kamrat und Mira Wüstefeld. Ihr wart mit dem Kunstkurs hier. Sagt mir mal, welche Bilder haben euch denn am meisten beeindruckt, als ihr hingekommen seid?
Mich hat ein Foto sehr beschäftigt, was oben hängt. Darauf sieht man ein Mädchen, ein Mädchen mit einer Burka, die vor einer Steintafel sitzt und ein Buch liest. Und ja, ich fand das sehr ausdrucksstark.
Und bei dir, Mira?
Ja, also ich fand vor allen Dingen, das Bild hängt auch oben, hinten im Raum. Es ist ein kleines Mädchen, was einem, ich weiß nicht, aus welchem Land das jetzt war, aber was einem Soldaten die Hand hinstreckt. Und der Soldat trägt auch eine Waffe und ein schwarzes Gewand. Und er schaut dieses Mädchen sehr perplex an und weiß gar nicht so richtig, wie er mit der Situation überhaupt umgehen soll. Und das hat mich einfach sehr, ja, also ich bin dran vorbeigegangen und ich musste dann erstmal stehen bleiben und mir das so ein paar Minuten angucken, weil ich weiß auch nicht, was genau daran mich so fasziniert hat, aber es war halt einfach sehr, ja, man hat sich es einfach erstmal angucken müssen.
Es hat dich so in den Bann gezogen, so entnehme ich dem. Jetzt sind ja hier auch Bilder dabei, ich sage mal, die so auf dem ersten Blick, ihr habt jetzt was Schönes beschrieben, also so ein Stück Kultur vielleicht auch aus dem afghanischen Alltag, aber hier sind ja auch Kriegsszenen zu sehen. Haben die euch eher abgeschreckt oder habt ihr gesagt, okay, das gehört auch dazu?
Also ein Bild, was mir da einfällt, ist zum Beispiel von dem verwundeten US-amerikanischen Soldaten, der da liegt mit noch Blut an der Schulter und ich glaube, in einem Helikopter war das oder so, wo wir dann später auch erfahren haben, dass Anja auch geholfen hat, ihn sozusagen da zu retten. Und also ich meine, es war natürlich ein bisschen abschreckender als jetzt die anderen Bilder, sage ich mal, aber es ist einem trotzdem genauso im Gedächtnis geblieben und wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr.
Wir sprechen später noch mal ein bisschen mehr darüber, was Kriegsbilder mit euch so machen. Also auch gerade, wir haben ja im Moment auch sehr viel, wir bekommen sehr viele Bilder über die Medien, über soziale Netzwerke aus dem Ukraine-Krieg beispielsweise oder aus dem Nahen Osten. Und darüber reden wir später noch. Mich würde erst mal interessieren, die Schwester von Anja Niedringhaus, Gide Niedringhaus, dass Sie vielleicht noch mal so ein bisschen was zu Anja Niedringhaus sagen. Was war Ihre Motivation? Weil ich meine, man geht ja jetzt nicht so einfach, auch wenn man sich für Frieden einsetzen möchte, kommt man nicht unbedingt als erstes auf die Idee, in ein Kriegsgebiet zu gehen.
Also sie hat ziemlich schnell gemerkt, dass sie diese profanen Termine nicht auslasten und sie hat auch ziemlich schnell das Gefühl gehabt, ich kann das, ich will dahin. Sie war sehr durchsetzungsstark und darum hat sie ja so lange, als der Krieg in Sarajevo ausbrach, so lange wirklich schon fast genervt, bis sie es geschafft hat, dann nach Sarajevo zu kommen.
Das heißt, die hat es auch gar nicht so einfach gehabt, sich damit durchzusetzen, vielleicht auch besonders als Frau?
Also sie war, wenn Sie jetzt auf das Thema Emanzipation anspielen, sie war sehr emanzipiert, also anders emanzipiert. Sie trug das nicht wie ein Schild vor sich her, das hatte sie gar nicht nötig, sondern sie war einfach eine total emanzipierte Frau, der das vollkommen egal war, ob sie als Frau oder als Mann in dem Beruf ging. Sie wollte ihn einfach nur gut machen.
Wie haben Sie das selbst empfunden? Hat sie sich da bewusst, wirklich bewusst für entschieden, das ist mein Weg. Ich gehe, weil ich meine, ich bin auch Journalistin, es gibt viele Bildjournalisten, die jetzt nicht unbedingt sagen, ja, mein Weg ist es, in den Krieg zu gehen. War da irgendein Punkt, wo sie das Gefühl hatte, ich muss dahin?
Ich glaube, sie saß im Auto. Es war ein Termin, den sie in Baden-Baden wahrgenommen hatte und hörte im Radio eben, dass der Krieg da ausgebrochen war und hatte sofort das Gefühl, da will ich hin. Ich habe mich dazu entschieden, Journalistin zu werden und jetzt möchte ich wirklich auch dahin, wo ich interessante Sachen berichten kann und was bewirken kann.
Michael Ebert, Sie unterrichten unter anderem Fotojournalisten, das heißt, Sie bringen denen bei, wie man gute Fotos macht, ganz einfach gesagt. Auch Kriegsjournalisten?
Ja, da gibt es auch einige der jungen Leute oder auch nicht mehr ganz so jungen Leute. Viele kommen ja auch etwas älter in das Studium rein und haben schon mal vorher etwas anderes gemacht. Aber es gibt durchaus eine gewisse Anzahl, die sagen, ja, das möchte ich machen. Und die das dann auch sehr durchsetzungsstark versuchen. Aber nun hat sich ja die Kriegsfotografie genauso wie der andere Journalismus auch stark verändert. Und Zugänge sind teilweise einfacher, teilweise schwieriger. Die Technik ist einfacher geworden, nicht? Heute können Sie mit einem Computer und einer guten Kamera sehr viel erreichen. Manche können es sogar mit dem Handy. Andererseits sind die wenn man das so sagen will, Kriege vielleicht auch gefährlicher geworden für Journalisten. Journalisten sind jetzt viel mehr auch Ziel, als sie das vielleicht noch im Vietnamkrieg waren oder in den Kriegen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja, wo Journalisten eigentlich eine neutrale Gruppe waren, die von allen Seiten geachtet worden ist. Und es sind natürlich auch da viele ums Leben gekommen, aber die meisten eben durch Unfälle oder durch Minen oder durch anderen Beschuss. Aber heute sind Journalisten halt teilweise wirklich ein Ziel und werden als Geiseln genommen und noch schlimmer. Und von daher gesehen ist es natürlich immer ein großes Risiko, wenn junge Leute sagen, ich will unbedingt in den Kriegsjournalismus rein und dann nicht das nötige Backup haben. Bei Anja war das natürlich ganz richtig und gut. Sie hat sich einer großen internationalen Agentur angeschlossen, die entsprechend ihre Leute schützen kann. Also Safe House hat die Schutzkleidung stellen können, die gegebenenfalls auch sichere Fahrzeuge haben und die auch den Apparat der großen Agentur hinter sich haben. Aber es gibt auch junge Leute, die da manchmal so ganz auf eigene Faust in ein Krisengebiet reisen, wovon natürlich nur ganz dringend abzuraten ist, weil die Gefahr ist halt sehr, sehr groß, nicht? Aber es gibt junge Leute, die möchten das gerne machen, ja.
Sind das viele?
Also, das ist natürlich schwer zu sagen. Wenn ich mir die Lebenswege von Kriegsfotografinnen und Fotografen angucke, dann muss man sagen, viele kommen da auch einfach rein. Ja, die sind bei einer Agentur, bei einer großen Agentur, und dann sagt die Agentur, wir stellen gerade eine Gruppe zusammen für den Irak, hast du Lust mitzukommen? Nicht? Und dann kann man sich entscheiden, nicht? Ich würde jetzt mal so sagen, dass vielleicht so 10% der Menschen, die ich mal in meinem Leben unterrichtet habe, auch dezidiert gesagt haben, ich würde solche harten Sachen auch machen, nicht? Und Sie wissen ja selbst, heute ist das mit den Kriegen ja so eine Sache. Die militärischen Konflikte sind teilweise sehr fließend, ja. Es ist nicht immer ein erklärter Krieg. Es gibt auch sehr, sehr viele dieser asymmetrischen Auseinandersetzungen, die natürlich auch gefährlich sind, ja. Und letztlich können Sie auch bei einer Demonstration in Berlin einen Stein von Kopf kriegen und es ist auch nicht ungefährlich, ja. Aber der Prozentsatz, die es dezidiert erklären, den würde ich also bei 10% sehen.
Sie haben eben schon die Agentur genannt, für die Anja Niedringhaus gearbeitet hatte, Associated Press, eine US-amerikanische Agentur. Herr Haferkemper, hier aus dem Vorstand des Fördervereins, hier ist ja eine Menge Geld reingeflossen, um das alles so zu gestalten, dass man sich die Bilder heute anschauen kann, dass man hier auf der Straße vorbeigehen kann und Bilder aus Afghanistan sehen kann. Hat sich die Agentur da eigentlich auch dran beteiligt?
Die Agentur hat uns Bilder zur Verfügung gestellt und die Bildrechte, dass wir diese Bilder zeigen können. Und wir haben erst vor wenigen Wochen von der Agentur AP Sportfotos bekommen von Anja Niedringhaus. Dort haben wir 30 Motive ausgesucht und wir haben sie in hoher Auflösung von AP geschickt bekommen. Das ist der Beitrag, den AP leistet. Ebenso haben wir das Recht, dass wir von bestimmten Motiven von Anjas Bildern auch Postkarten drucken lassen können und in den Verkauf bringen können. Insofern war das die Hilfe von AP.
Jetzt ist sie ja, ich habe es eingangs gesagt, mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden. Ein Bild, Herr Ebert, hängt ihr. Ja. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, was aus Ihren Augen als Profi es zu einem Bild macht, das gekrönt, preisgekrönt werden musste.
Also man muss natürlich sagen, dass es ein Teil eines ganzen Bilderpaketes war. Anja Niedringhaus war ja die Leiterin des Teams von AP in Bagdad. Und dieses Bild, was einen amerikanischen Soldaten von hinten zeigt, und der hat eine Puppe in seinem Rucksack stecken, das ist nämlich die Puppe des G.I. Joe, nicht? Das ist so eine Comicfigur, eine Filmfigur, nicht? Die eben so für den harten amerikanischen Soldaten steht, nicht? Der G.I., der eingezogene Soldat. Und dieser Soldat, der guckt in die Kamera sozusagen, diese kleine Figur guckt in die Kamera, während der Soldat nur von hinten zu sehen ist, nicht? Und das ist natürlich eine der Skurrilitäten des Krieges, nicht? Und das macht dieses Bild auch so, jetzt vielleicht nicht zu einem ikonischen Bild, aber zu einem Bild, was doch auch viel gedruckt worden ist und viel gesehen worden ist und was eben auch einfach ein Detail ist, nicht? Ich glaube, das ist das, was Anjas Bilder auch oft ausmacht, nicht? Sie guckt sehr genau hin, ja? Sie hat immer diesen Blick, einmal den Blick für die Menschen, aber auch den Blick für diese kleinen Verrücktheiten des Alltags oder für die kleinen Schönheiten des Alltags, wie auch immer, nicht? Und da muss ich sagen, ist das schon auch ein Bild, was hängen bleibt.
Was mir aufgefallen ist, als ich gestern noch mal hier durchgegangen bin, ist, dass Sie die Bilder eine unglaubliche Präsenz haben und dass man innerhalb kürzester Zeit, was die beiden Mädchen auch eben beschrieben haben, das Gefühl hat, man ist in diese Situation hineingezogen. Macht das auch die Qualität der Bilder aus?
Also ich glaube, man könnte stundenlang philosophieren über die Frage, was ist ein gutes Bild oder was macht es, macht das gute Bild aus oder was sind die Faktoren? Ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage der Rezeption. Ja, wie kriegen Sie ein Bild präsentiert? Ja, wir sind hier in einem stillen Raum, wir haben eine schöne graue Wand, es ist ausgeleuchtet. Ja, wir können uns auf das Bild einlassen, wir werden nicht abgelenkt. Ja, aber wenn Sie natürlich und das ist der überwiegende Punkt des Fotokonsums. Ja, wir gucken auf kleinen Handy-Bildschirmen, ja, die also winzig sind, oder wir gucken auf normalen Computerbildschirm, die Bilder rasen an uns vorbei, die fliegen an uns vorbei, ja. Aber das Bild in einem Bildband, ja, den Sie vielleicht noch aufklappen können, so als Coffee Table Book, ja, oder in einer gut präsentierten Ausstellung, ja, das schafft einfach eine gewisse kontemplative Atmosphäre, nicht? Und das macht natürlich auch ganz, ganz viel aus, ja. Ich glaube, das ist ein Teil dieses Paketes. Aber natürlich, ein gutes Bild nimmt einen gefangen, und bei einem guten Bild fängt man vielleicht auch an, das hat irgendein bekannter Fotograf mal gesagt, dessen Namen ich leider vergessen habe, das gute Bild ist das Bild, wo man das davor und das danach glaubt zu sehen, ja, wo man sich fragt, wo geht der hin, wo kommt der her, wo hat er die Puppe her, wieso hat er die Puppe da drin und so weiter, nicht? Und das ist eigentlich so eine Kraft des stehenden Bildes, hat man früher mal gesagt, ja, als das Fernsehen immer größer wurde und die Fernsehbilder, so die stehenden Bilder langsam in Konkurrenz traten damit, nicht? Da hat man dann gesagt, ja, das stehende Bild, nicht? Und wenn Sie sich sehr, sehr berühmte Fotografien anschauen, die so die Chiffren des 20. Jahrhunderts sind, ja, dann merkt man sehr, sehr häufig, dass es davon auch eine Fernsehaufnahme gibt. Ja. Ich glaube, ich kann Ihnen von fast allen der großen Bilder des 20. Jahrhunderts auch ein Bewegtbild zeigen, aber das fliegt an uns vorbei. Ja. Das ist ein ganz komischer Prozess, aber wenn Sie das gut fotografierte stehende Bild, der richtige Moment, Cartier-Bresson, der berühmte französische Fotograf, hat das bezeichnet als decisive moment. Ja. Das ist dann natürlich auch. Es kommt alles zusammen. Der gute Moment, die gute Komposition, vielleicht noch ein bisschen Licht, ja, ein bisschen Intuition und der Inhalt, nicht? Und dann ist es ein gutes Foto.
Gide Niedringhaus, wie ist das für Sie, wenn Sie sich die Fotos jetzt hier anschauen, die Sie natürlich alle kennen? Was macht das mit Ihnen?
Also man kann sich irgendwie gar nicht satt sehen, obwohl das ja auch oft tragische Momente sind. Aber sie erzählen immer eine Geschichte und sie lassen so viel von Anja darin wirken. Ihre Menschlichkeit, ihre Nähe zu den Menschen, das Authentische, keine reißerischen Bilder zu machen. Die Landschaften trotz des Krieges da immer wieder noch einigermaßen schöne Momente rauszuholen, die zeigen, dass die Menschen ja auch noch irgendwie anders damit klarkommen können. Das war ihr immer wichtig.
Hat sie eigentlich erzählt, wenn sie zurückkamen? Also sie haben ja zusammen gewohnt. Man muss sagen, das ist in der Nähe hier von Höxter Kaufungen ein Bauernhof, den sie zusammen gekauft haben, auch in der mit der Perspektive, dass Anja dort immer ein Zuhause hat sozusagen, wenn sie von den Reportagen aus Kriegs- und Krisengebieten kam, dass sie sich dort erholen kann. War dann Krieg gar kein Thema mehr, wenn sie kam?
Also so zwischen uns war das nicht so das Thema. Sie kam dann wirklich, um abzuschalten, aber es kamen ja ständig Gespräche. Sie hatte immer 2-3 Handys dabei. Das hat man ja auch immer mitbekommen. Also sie hat dann nicht alles ausgestellt und hat die Schultern fallen gelassen, sondern sie war auch die ganze Zeit online. Und auch wenn wir gegessen haben, sie war immer mit einem Ohr ein bisschen woanders, das schon. Aber sie konnte auch unheimlich gut auftanken, abschalten, die Kinder genießen. Sie fand den Hof gut mit den Tieren. Das war so ein bisschen heile Welt.
Und sie hat ja auch Fotos gemacht, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt, Sportfotos. Also sie war ja auch bei Olympiade, bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest Wimbledon hat sie Fotos gemacht. War das ein wichtiger Ausgleich für sie, oder weil das ist ja ein Kontrastprogramm?
Also ich glaube wirklich, das war so ein bisschen die besondere Seite an ihr, dass sie nicht nur eine gute Kriegsfotografin war, sondern auch noch Politik. Aber eben der Sportbereich hat ihr unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, sie war 12-mal allein, hat sie Wimbledon fotografiert, Leichtathletik. Das waren so ihre beiden Sachen. Aber die hat ja auch große Fußballspiele, WM, EM. Also sie war, ich habe neulich mal ihre Sportbilder durchgeguckt, ob das jetzt Turnen oder Synchronspringen war. Sie war in fast jeder Sportart da auch zu Hause.
Hier sieht man jetzt gar keine Sportbilder, Herr Haferkemper, im Forum. Mit Absicht, oder?
Ja, einerseits mit Absicht, weil wir im letzten Jahr für einige Monate die Howard Buffett-Ausstellung hatten. Und Besucher dieses Hauses haben sehr bedauert, dass sie die Fotos von Anja nicht im Original sehen können. Und da haben wir uns entschieden, die Fotos der Ausstellung des letzten Jahres in diesem Jahr zu zeigen. Und wir werden im Verlaufe dieses Jahres dann auch die Sportfotos von Anja drucken und rahmen lassen, sodass wir dann im nächsten Jahr 2025 dann auch ihre Sportbilder zeigen.
Genau. Sehen Sie, dass das aus der gleichen Kamera oder mit der gleichen Kamera, natürlich nicht immer die gleiche, ich meine jetzt so von der Art her, fotografiert wurde?
Also ich glaube, was man sehen kann in all diesen Fotos, ist ihre Professionalität. Und Anja war im Grunde als Fotografin gefürchtet. Wenn sie zum Beispiel zu Sportereignissen kam und man wusste, wer ist denn da von den Kolleginnen und Kollegen, und dann hieß es ja, Anja Niedringhaus von AP ist da, dann fielen bei manchen schon so ein bisschen die Klappe, weil sie gedacht haben, oh, das beste Foto werde ich wohl nicht hinkriegen. Das war das, was so kolportiert worden ist.
Herr Ebert, bestätigen Sie das?
Ja, wir müssen natürlich einfach auch konstatieren, das ist auch ein Geschäft. Bilder sind ein Geschäft, Kriegsbilder sind auch ein Geschäft und Sportbilder umso mehr, nicht? Denn Sport hat eine sehr, sehr breite Interessenschaft, nicht? Also sehr, sehr viele Menschen interessieren sich für Sport. Und ganz klar, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass Anja so zu Hause in zwei Welten war, nicht? Denn normalerweise sind die Kolleginnen und Kollegen, die Sport machen, das ist schon auch ein eigenes Völkchen. Da gibt es sogar einen eigenen Verband für Sportfotografen, nicht? Und für Sportjournalisten. Und das ist schon ein ganz eigener Bereich. Aber klar, das ist ein unglaublich schnell drehendes Geschäft, nicht? Und wenn Sie das Tor haben, nicht? Und das geht als erstes Bild, dieses Tor geht dann früher hat man gesagt, auf den Draht, heute ist es ja auf das Internet, nicht? Dann wird das gedruckt, nicht? Und dann nennt man das so in der Agentursprache, wenn man dann am nächsten Montag die Abdrucke vergleicht in den Zeitungen und die Veröffentlichung, das Play, nicht? Und Anja hat das Play dann oft gewonnen, nicht? Weil sie eine ausgezeichnete Sportfotografin war, nicht? Und sie ist, das muss ich auch so aus meiner Sicht bestätigen, was Ludwig gesagt hat, die war ein wirklich richtiger Profi, nicht? Das ist wirklich in der Sportfotografie ist ein ungeheuer anstrengender Job, ja. Höchste Konzentration, sie hantieren mit Kameras und Objektiven, die Gewichthebern alle Ehren machen, ja, und das alles ist eine hohe Anforderung. Sie müssen auf weite Wege zurücklegen mit ihrem ganzen Equipment. Sie müssen unglaublich schnell die Bilder verschicken. Ja, weil überall auf der Welt ist mal Redaktionsschluss, nicht in einem Moment, nicht? Und das ist schon bemerkenswert. Und ich glaube, dass es für Sie eben auch ein Ausgleich war. Und ich glaube, manche, was ich so gehört habe, manche Sportfotografen haben das auch gar nicht so verstanden, dass da also jemand ist, der so auch diese harten Kriegsgeschichten macht und dann eben auch bei Wimbledon sitzt, nicht?
Und ich habe den Eindruck, sie ist eine unglaubliche Kämpferin gewesen, ne?
Ja, sie war eine unglaubliche Kämpferin, aber sie hat auch, das hat sie auch erzählt, man hat es auch in den letzten Interviews so ein bisschen rausgehört, sie hat gesagt, ich habe gemerkt, ich kann das. Ich kann das, und mit dem Selbstbewusstsein ist sie dann da auch getreten, und ich glaube, das macht ganz viel aus. Ich bin der Typ dafür, das kann man ja alles nicht lernen, aber ich schaffe das, ich kann das. Das hat sie schon in Sarajevo das erste Mal gemerkt, obwohl sie da anfangs sehr schockiert war. Und das macht viel aus. Was ich gerade noch dazu sagen wollte, war, dass sie auch gesagt hat, dass ihre Kriegsfotografie auch von der Sportfotografie, weil sie so schnell sein musste, profitiert hat. Also sie hat da auch viel mit rausgenommen für die Kriegsfotografie.
Das denke ich mir. Ich möchte noch mal auf die Schnelligkeit zurückkommen und den Bezug auch zu heute noch mal so ein bisschen die Brücke schlagen zu Mira und Maya. Ich denke mal, ihr seid wie viele andere junge Leute sehr mit dem Handy und vielleicht auch in sozialen Netzwerken unterwegs.
Ja.
Guckt ihr euch da jetzt, wir haben ja im Moment tragischerweise wirklich auch viel Krieg, auf den wir unsere Blicke richten. Guckt ihr euch da die Bilder an?
Ja, also ich denke, das muss man. Es gibt ja die Fotos, und die zu ignorieren, das ist ja auch keine Lösung. Es ist natürlich oft sehr viel, gerade weil man so viel bekommt und dann ja auch wirklich schon harte Sachen. Es passiert ja auch so viel gleichzeitig auf der Welt, dass man manchmal schon ein bisschen Abstand davon braucht, würde ich sagen. Aber es ist schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
Warum?
Ja, es ist eine Realität und auch andere Menschen, die ja genauso viel wert sind und im Prinzip ja genauso, wir können ja genauso diese Menschen sein, die in so Regionen leben. Und dann ist es wichtig, dass man das nachempfindet und das fühlt, was für ein Glück man einfach hat, dass man mit sowas nicht erleben muss. Ja.
Für dich genauso, Mira?
Ja, also ich sehe das sehr ähnlich wie Maya. Ich finde halt auch vor allen Dingen diese Abschreckung motiviert einen vielleicht auch selber noch mal ein bisschen mehr dazu, ja, sage ich jetzt mal, seine eigene Demokratie ein bisschen zu verstärken, sage ich jetzt mal, sich vielleicht selber politisch einzusetzen oder ja, also es motiviert halt oder zwingt einen auch so ein bisschen dazu, mal hinter so die Facetten in seinem eigenen Land zu gucken und zu sagen, okay, was kann ich denn tun, damit mein Land oder damit ich niemals in so einer Situation enden könnte?
Ist das tatsächlich so, dass ihr dann auch mehr in die Richtung schaut, was kann ich konkret tun, damit es gar keinen Krieg gibt?
Ich würde schon sagen, dass auch gerade in unserer Generation das doch ein Ding ist, dass sich viele junge Leute für, also zumindest soweit ich das empfinden kann, für Politik interessieren und da wirklich den Drang haben, was zu verbessern. Also das ist schon, ja.
Da würde ich die Frage gerne auch noch mal an Herrn Ebert, unseren Profi hier in der Runde, was Fotojournalismus angeht, weitergeben. Wie sehen Sie das? Haben Fotos oder Bilder aus Kriegs- und Krisenregionen, haben die tatsächlich so eine Wirkungskraft, wie wir das eben gehört haben, beschrieben von Mira und Maya, also dass sie einen bewegen, auch etwas für den Frieden zu tun oder sich aktiv einzusetzen für die Demokratie, die wir hier haben?
Tja, auch das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir natürlich in einer Zeit leben, in der wir nicht mehr von einer Bilderflut reden müssen, sondern von einer Bildersintflut. Nicht? Ich will Ihnen mal eine Zahl sagen. Als ich anfing so mit der Lehre, das war so ungefähr 2005, da bin ich zu den Kollegen vom Stern gefahren, um mich nochmal einfach so in dieses Zeitschriftengeschäft nochmal so reinzuhören. Und da kamen am Tag 3.500 Bilder an. 3.500. Und heute sind es, na, vielleicht 13.000 Bilder. 13.000 Bilder am Tag. Während des Vietnamkrieges bekam man aus der Stadt am Tag 12 Stück raus. Nicht? Also das zeigt mal die Relationen, ja. Und ich glaube, dieses alte Sprichwort, viele Hunde sind des Hasen tot, das trifft auch da auf unsere Aufnahmefähigkeit zu, ja. Wir können ja gar nicht mehr so viel rezipieren. Wir werden ja überschwemmt von Bildern überall. Ja, es sind ja nicht nur die Bilder über den Krieg, es sind ja auch die anderen Bilder, es sind die Werbebilder, es sind die Fernsehbilder. Wir haben ständig eine kleine Maschine bei uns, die uns Bilder serviert, nicht? Und oft auch bewegte Bilder. Die Konkurrenz des bewegten Bildes ist viel, viel stärker geworden in der letzten Zeit, als es früher war. Ja, früher war Fernsehen extrem aufwendig. Heute können Sie Fernsehen schon mit dem Handy fast machen, ja.
Und also, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe. Sie würden bezweifeln, dass es diese Wirkkraft gibt.
Nein, es gibt sicherlich im Einzelfall immer Wirkkraft, ja, aber ich glaube, die Wirkkraft, die Bilder hatten im 20. Jahrhundert, ja, wo man wirklich auch, jetzt vielleicht nicht messbar in Zahlen, aber man kann durchaus sagen, dass Bilder da Meinungen beeinflusst und stärker beeinflusst haben. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so stark ist, weil es einfach zu viele Bilder gibt, ja.
Gibt es da Untersuchungen zu?
Das ist eine gute Frage. die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß, also einer meiner Studierenden, der schreibt jetzt seine Bachelorarbeit in der Tat über die Wirkungskraft von Bildern Ukraine-Krieg versus 20. Jahrhundert. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich glaube, es gibt keine Untersuchung, die das so versucht zu belegen. Es gibt ja auch keine Untersuchung, die jetzt wirklich gemessen hat, weil ich glaube, es ist auch schwer messbar. Sie können jetzt schlecht sagen, das berühmte Bild vom Napalmmädchen hat das und das ausgelöst. Ja? Wir können aber nur irgendwie eine Tendenz sehen. Im Vietnamkrieg, der ja sozusagen der erste Medienkrieg war in richtiger Form, ja, als der Vietnamkrieg in diese amerikanische Phase ging, Mitte der 60er Jahre, ja, da hatten 99% aller amerikanischen Haushalte Zugang zu einem Fernsehempfänger. Das heißt also, immer diese Nachrichten gesehen, nicht, wo eben diese schrecklichen Bilder rüberkamen. Und die Zeitungen haben die Bilder auf den Titelseiten gebracht, nicht? Und da kann man wirklich sagen, diese gesamte mediale Präsenz im Vietnamkrieg hat die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten gedreht. Denn am Anfang des Krieges, da waren eigentlich alle dafür, dass man also den Kommunismus da in Indochina, in Fernost bekämpft. Ja. Aber heute ist es natürlich so, wir leben in einer so unglaublich medialen Geschwindigkeit. Verifizierungszeiten sind extrem kurz geworden. Nicht? Und ich meine, klar, Sie haben natürlich völlig richtig gesagt, wir haben jetzt also sehr präsente Kriege, weil der eine ist hier gerade vor unserer Haustür. Ja. Aber wir hatten natürlich in den letzten 50 Jahren nicht einen einzigen Tag Frieden. Ja. Wir hatten grauenvolle Kriege. Iran, Irak, 600.000 Tote. Ja. Den Irak, zwei Irakkriege und so weiter und so weiter. Nicht? Es ist nur sehr nah jetzt. Nicht?
Herr Ebert, ich möchte noch mal den Punkt aufgreifen. Sie haben das Napalm-Mädchen angesprochen. Sie haben das Bild hier auch mitgebracht. Ja. Dieses Foto ist ja wahrscheinlich ganz, ganz vielen Menschen in Erinnerung. Wir beschreiben es vielleicht trotzdem nochmal. Das ist wirklich nach dem Angriff sozusagen, kommen die schreienden Kinder dem Fotografen entgegengelaufen. Ja, genau. Und ein nacktes Mädchen ist ja dann danach auch von dem Fotografen selbst gerettet worden.
Ja, also das nackte Mädchen in der Mitte, was so auch schreiend wirklich im direkten Blickkontakt zu dem Fotografen steht. Sie heißt Kim Puk, sie ist 9 Jahre alt. Sie ist bei einem fehlgeleiteten Angriff der südvietnamesischen Luftwaffe schwer verbrannt worden. Und der Nick Ut, der Fotograf, der das Bild gemacht hat, der heute Geburtstag hat, was eine ganz schöne Geschichte ist, dass ich das Bild hier heute gerade zeigen kann, der heute Geburtstag hat. Und der Nick, der hat diese Kinder dann ins Krankenhaus gefahren, und das ungefähr 20 Kilometer entfernt war, und hat sich auch danach, wie auch andere Kollegen übrigens, denn Nick war nicht der einzige Fotograf, der vor Ort war, nicht der einzige Kameramann. Sie kennen, Sie haben diese Filmbilder ja auch gesehen, die ein englischer Sender gedreht hat, ITN. Und diese, er hat das Kind gerettet. Diese Geschichte geht natürlich unglaublich, unglaublich gut aus. Diese Geschichte geht unglaublich gut aus, weil das Kind wird gerettet, weil die Journalisten dabei sind, nicht? Und heute sind die beiden befreundet, nicht?
Sie haben vorhin mal gesprochen, dass ein Bild eine ikonische Kraft haben kann. Ja. Ist das ein solches?
Ja, definitiv. Das ist ein Jahrhundertbild. Das ist wirklich eins der ganz, ganz großen Bilder des 20. Jahrhunderts, ja.
Die also ganz, ganz viele Menschen irgendwo in ihrem Gedächtnis abgespeichert haben. Jetzt frage ich mal Maya und Mira, andere Generation. Habt ihr das schon mal gesehen? Kennt ihr das?
Nein, tatsächlich nicht. Also das ist das erste Mal, dass ich das sehe.
Ich habe es schon mal gesehen, ja. Aber also auch halt nur auf meinem kleinen Handy, also es ist nochmal was anderes, ist so, also ja, aber kommt mir bekannt vor.
Okay, also da kann man ja zumindest sagen, dass es auch über die Generationen hinaus dann Bekanntheitsgrad hat. Würden Sie sagen, um jetzt nochmal die Brücke hier wieder zu Anja Niedringhaus zu schlagen, gibt es Bilder von Anja Niedringhaus, die so eine ähnliche Kraft haben? Weil bei ihr war ja da eher das Problem, dass sie oft gar nicht mit Namen auch weitergegeben wurde.
Das war bei dem Nick Uth, dem Fotografen dieses Napalm-Mädchens, genau der gleiche Fall. Denn der war auch für Associated Press und für AP unterwegs. So wie AP, muss man wirklich sagen, für sehr, sehr viele der ikonischen Bilder des 20. Jahrhunderts steht, weil die sehr großen Wert auf Fotografie gelegt haben. Aber ich glaube, bei Anja ist es halt der Fall, sie hat viele sehr, sehr gute Bilder gemacht. Ja, aber sie war natürlich im überwiegenden Teil ihrer Karriere schon im digitalen Zeitalter. Und ich muss das jetzt mal wirklich sagen, ich glaube, wir haben seit der Digitalisierung, seit Internet, seit sozialer Medien und seit der Handyfotografie eigentlich überhaupt keine ikonischen Bilder mehr, die so eine Wirkungsmacht entfaltet haben, die so eine Kraft entfaltet haben, wie diese Bilder des 20. Jahrhunderts. Ja, ich glaube, das ist einfach ein abgeschlossenes Kapitel der Journalismus- und der Fotografiegeschichte, diese Bilder, die so stark, das ist ein ganz komplizierter Prozess, den diese Bilder durchlaufen. Wir nennen das so in der Fachsprache Kanonisierung. Ja, dann werden die kanonisiert und geraten dann in das kollektive Bildgedächtnis, und dann kann ich mit ihnen eine Fotoausstellung machen, ja, indem ich ihnen sage, die Hindenburg explodiert in Lakehurst. Ein südvietnamesischer Polizeioffizier erschießt einen Vietcong auf offener Straße. Ein nacktes Mädchen rennt über eine Straße. Wir haben sofort die Generation, die jetzt ein bisschen älter sind, wir haben sofort eine Fotoausstellung erlebt. Ja, wir haben diese Bilder, wir müssen die nicht sehen. Ich sage das Porträt von Che Guevara, und sie wissen sofort, welches Bild gemeint ist. Und das sind die, ich habe das mal genannt, Hyperikonen oder Mega-Ikonen. Ja, da gibt es vielleicht 2 Dutzend von. Ja, wenn man es so ein bisschen verteilt, na, es gibt auch regionale Ikonen, ja. Der Konrad Schumann, der NVA-Soldat über den Stacheldraht springt, den kennen in Deutschland ganz, ganz viele, in Amerika wahrscheinlich weniger. Ja, genauso gut wie die Bilder der Bürgerrechtsbewegung in Amerika sehr, sehr große Wirkungsmacht entfaltet haben, ja. Die sind in Deutschland vielleicht nicht ganz so bekannt. Aber ich glaube eben, das digitale Zeitalter, die Bilderflut, die hat also die Ära der ikonischen Bilder beendet.
Wenn Sie mit Ihren Studierenden hier hinkommen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie auch mal hier hinkommen.
Das machen wir bestimmt.
Wie, also bisher noch nicht?
Nein, bisher noch nicht. Das lag aber auch an allen möglichen Dingen, angefangen von nach Corona-Phase, aber das ist, die Exkursionsdinge sind immer etwas kompliziert, nicht? Und wir müssen da mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber geplant ist das durchaus.
Okay, da muss ich die Frage zurückstellen. Herr Haferkemper, Sie haben aber vorhin schon angedeutet, dass es schon Ihr Plan auch ist, nicht nur auf Anja Niedringhaus hier zu schauen und an sie zu erinnern, sondern auch das Thema Pressefreiheit aufzugreifen, andere Ausstellungen auch hier zu binden oder überhaupt erstmal hier auch zu installieren. Haben Sie da schon konkret was im Auge, was Sie da, also in welche Richtung das gehen soll?
Ja, wir haben vor, andere Pulitzerpreisträger zu zeigen, zum Beispiel Kai Pfaffenbach oder Mohammed Muheisen. Aber unser großer Wunsch ist, Preisträgerinnen des Anja-Niedringhaus-Preises, den es seit 2015 gibt, hier zu zeigen. Es scheitert nur bei uns momentan an der finanziellen Situation. Wenn Sie sich vorstellen, eine Fotografin kommt aus Kanada oder Pakistan, dann müssten wir ja den Flug, die Unterbringung, dann die Rahmung der Bilder und so weiter bezahlen. Das ist ein hoher Kostenfaktor, den wir momentan nicht leisten, leider nicht leisten können.
Machen Sie denn ein bisschen hier Werbung vielleicht auch in der Region bei Unternehmen oder vielleicht aber auch international, dass Sie eben hier auch, ich sag mal, eine Perle sozusagen schaffen und haben?
Ja, zunächst einmal machen wir Werbung über unsere Homepage, die natürlich von vielen Menschen gesehen wird. Dann werden die Aktionen, die hier im Haus stattfinden, auch über Instagram weitergeleitet oder über Facebook beispielsweise. Wir haben aber auch mit Geschäftsleuten hier aus der Region eine Kooperation mit unserem Haus, das eben halt Geschäftsfreunde dieser Unternehmen hierher kommen, sich das anschauen, als kulturelles Highlight begreifen, aber auch unsere Räumlichkeiten nutzen, um eben halt hier eine Sitzung zu halten oder eine Präsentation sich anzuschauen oder einen Film zum Beispiel. Ja.
Also da ist noch einiges, was Sie sozusagen im Petto haben und was dann noch geplant ist. Gide Niedringhaus, mich würde noch mal interessieren, auch wenn Anja noch leben würde, was würden Sie denken? In welchem Kriegsgebiet wäre sie jetzt? In der Ukraine?
Also anfangs wäre sie mit Sicherheit in der Ukraine gewesen. Es hört sich ja immer so an, als könnte Anja sich alles aussuchen, wo sie hingegangen ist. Sie war ja Agenturfotografin und wurde natürlich auch ein bisschen geschickt, obwohl sie viel Mitbestimmungsrecht gehabt hat. Also ich denke anfangs Ukraine und jetzt auf jeden Fall auch im Gazastreifen. Und sie hätte auch, glaube ich, immer wieder versucht, nach Afghanistan reinzukommen.
Wahrscheinlich, wie wäre Ihr Blick jetzt auf Afghanistan?
Ich glaube, sie wäre zutiefst enttäuscht, wofür so lange gekämpft hat. Da waren ja gerade die Frauenrechte, Kinder, Bildung war ja unheimlich wichtig und das ist ja alles dahin. Also ich glaube, sie wäre zutiefst enttäuscht.
Herr Ebert, vielleicht auch noch mal von Ihrer Seite der Blick drauf. Was kann so ein Dokumentationszentrum, Begegnungszentrum Anja Niedringhaus für Pressefreiheit, aber auch Bilder von Anja Niedringhaus zu zeigen, was kann das leisten hier in der Region? Welche Chancen bergen sich da?
Also ich glaube, das kann ganz, ganz viel leisten, weil ich gerade sehe, dass, wenn man das mal so sagen darf, die kleinen Häuser, die kleinen Initiativen vor Ort, also ich will das jetzt nicht als Graswurzelbewegung bezeichnen, sondern das ist ja schon hier auch ein gediegenes Haus, nicht? Und ich glaube, dass gerade das, was erreichbar ist, wer fährt von Höxter nach Köln zu einer Fotoausstellung, ja? Und wer, klar, Sie haben das im Internet, aber hier, die Begegnung vor Ort, ja, die Konfrontation auch mit Menschen, die hier hinkommen, ich habe ja auch schon hier Vorträge gehalten oder werde auch noch Vorträge halten oder wir haben hier Talkshows gemacht und so weiter. Das ist etwas, was zu den Menschen geht. Ja? Wir müssen zu den Menschen kommen, mit den Bildern zu den Menschen gehen. Nicht? Und ich bin immer ein Anhänger gewesen davon, durchaus auch eher eines niederschwelligen Angebotes. Ja, und gerade eben junge Leute, nicht die hier in den Schulen sind, die ja auch in erreichbarer Entfernung sind. Ja, aber ich finde es eben auch ganz wichtig, dass man eben so eine gute Mischung hat, ja, aus regional, aus lokal, nicht, und auch aus überregional, nicht, und das ist ja ganz toll gewesen hier bei der Eröffnung, da waren, kamen die Leute wirklich aus aller Herren Länder, nicht, und über den großen Teich geflogen teilweise, und das ist schon bemerkenswert. Höchster ist jetzt nicht gerade ganz einfach zu erreichen, aber das haben sie hier hingekriegt, und das fand ich durchaus beeindruckend. Eine Ministerin war hier und so weiter und so weiter. Also ich glaube, wenn man eine gute Programmmischung kriegt, wenn man eine gute Form der Ansprache findet, multimedial, hier ist alle Technik vorhanden, die man sich wünschen kann. Hier kann man auch Filmvorführungen machen, eine Retrospektive vielleicht von interessanten Filmen über Journalismus. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach die Grenzen weit streckt, dass man kreativ ist, dass man niederschwellig ist, soweit das eben bei so einem kernigen Thema geht, wie eben Pressefreiheit, Demokratie und so weiter. Nicht? Aber ich glaube, es hat Chancen. Ja, auf jeden Fall.
Und das geht auch mit rein ehrenamtlicher Arbeit, denn was ich weiß von einem Hafercamper ist, dass hier ja doch alles mit ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird.
Ich kann nur appellieren an die Stadt Höxter und an entsprechende Institutionen, dass die sehr, sehr schnell erkennen, wie wichtig so ein Standort ist und dass das natürlich auch ein gewisses Renommee für eine Stadt ist, wenn jetzt hier sich beispielsweise mal irgendwann der Deutsche Journalistenverband Fachgruppe Fotojournalisten trifft, nicht? Und wenn hier Ausstellungen sind von Leuten, die also normalerweise keine Ausstellung in Höxter machen würden, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ein Pulitzer-Preisträger wäre Mohamed Mureisen, nicht? Oder andere Leute, die...
Das ist ein Kollege gewesen von Anja Niedringhaus.
Genau, ein Kollege von der AP, ganz genau, nicht? Und auch, der auch viel mit ihr zusammengearbeitet hat, der auch mit ihr sehr gut befreundet war, nicht? Und das sind schon tolle Leute und da muss man doch, müsste man erkennen, also ich glaube, es wäre ganz toll, wenn die mal eine Stelle kriegen würden hier, nicht eine feste, nicht, also zumindest eine Halbtagsstelle von jemand, der eben hier das vertreten kann, nicht, und immerhin kommt der Deutschlandfunk nach Höxter deswegen, nicht, das ist ja auch schon mal etwas.
Also, ne? Jemand, der die Zügel in der Hand hat, ja. So verstehe ich das, Herr Hafercamper, denn wie würden Sie denn jetzt beschreiben, wie stehen Sie da in der Stadtgesellschaft? Ist das schon so angenommen worden? Also kommen hier viele Leute hin? Also wenn man vorbeigeht, hier, das Haus liegt ja fast mitten in der Stadt. Man sieht von außen im Schaufenster, sieht man die Bilder, teilweise aus Afghanistan. Lockt das die Menschen hier rein oder müssen sie aktiv auf alle zugehen?
Ich denke, das lockt schon rein. Es fängt schon allein mit dem Gebäude an, dass die Leute auf der anderen Straßenseite stehen und sich das Gebäude anschauen. Und diese vier Leuchtkästen, die wir da sehen, laden ja im Grunde Menschen ein, auch hier rumzugucken und sich das anzuschauen. Und wenn ich überlege, dass wir im letzten Jahr rund 2.500 Besucher hatten, dann spricht das eine deutliche Sprache. Und ich glaube auch, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrerseits auch Werbung machen. Wir sind natürlich auch in der Presse regelmäßig vertreten, sodass sich das Interesse sich langsam wirklich ausbreitet über die Region auch hinaus. Denn wir haben Besucher von Köln bis Berlin, von Hamburg bis Frankfurt, um ein Beispiel zu nennen. Also es lockt schon außerordentlich stark an und viele Leute kommen hierher, fragen nach Führungen nach, sind zum Teil schon vorgebildet, haben andere Ausstellungen von Anja Niedringhaus gesehen und wollen eben halt dieses Haus sehen.
Jetzt gibt es ja in Höxter auch, wie in vielen anderen Städten in Deutschland auch, Geflüchtete, auch aus Afghanistan. Ich nehme mal an, dass die hier bestimmt auch schon vorbeigegangen sind und vielleicht auch einen Augenblick irritiert waren, dass sie Bilder aus ihrer Heimat gesehen haben, oder?
Ja, ich denke schon. Wir haben auch zum Beispiel Flüchtlinge aus der Ukraine gehabt, die anlässlich der Ukraine-Bilderausstellung von Buffett hier waren, die natürlich schon sehr angefasst waren, zunächst einmal ihre Heimat wiederzusehen und auch die Situation, in der die Menschen in ihrer Heimat leben müssen. Also es war schon ein sehr, sehr großes Interesse der Besucher vorhanden, das muss man sagen, ja.
Das heißt, die kommen auch und schauen sich die Bilder bewusst an und gehen nicht einfach nur vorbei und bleiben im Augenblick stehen?
Nein, sie kommen in jedem Fall und schauen sich in aller Ruhe auch die Bilder an. Wir begleiten ja auch diese Ausstellung mit einem Flyer, wo eben halt auch Hintergrundinformationen zu sehen sind. Und wir haben eben halt oben im Haus auch Medienstationen zu diversen Themen, sodass der Besucher sich dann umfassend auch informieren kann. Nicht nur über Anja Niedringhaus, sondern auch über Aspekte des Fotojournalismus, um Pressefreiheit und andere Fragestellungen, die hier im Haus natürlich ganz relevant sind.
Und Wie ist das für Sie, denke ich mal? Es ist ja, muss doch irgendwie komisch sein, wenn ich mir vorstelle, ich gehe durch Kabul und dann sehe ich auf einmal Bilder aus Höxter, teilweise auch vielleicht kriegsbeschädigt. Also ist da nicht auch eine Irritation oder kommen da vielleicht noch mal Ängste hoch oder so?
Ich würde es vielleicht eine Mischung zwischen Irritation und Neugier bezeichnen. Ich denke, wenn jemand Bilder aus seiner Heimatstadt oder aus seinem Heimatland sieht, dann wird er schon angefasst sein, überhaupt diese Bilder zu sehen, wird auch vergleichen, wie ist die Lebenssituation, die ich jetzt habe, mit den in den Bildern geschilderten und so weiter. Also ich glaube schon, dass das die Menschen sehr, sehr stark berührt.
Vielleicht nochmal Maya und Mira. Habt ihr Kontakt noch zu anderen, die hier in der Ausstellung waren? Und könnt ihr uns erzählen, wie die Reaktionen da waren? Also
ja, also wir waren halt mit unserem Kunstkurs hier und ich glaube, es war auch jeder Kunstkurs aus unserem Jahrgang hier. Und da ist man, also da hat man sich natürlich in der Schule später auch drüber unterhalten. Und von dem, was ich so mitbekommen habe, waren sehr viele Leute halt von ihren Bildern halt erstmal bewegt, sage ich jetzt einfach mal. Vor allen Dingen so von den Bildern, die halt sich eher auf den etwas friedlicheren Aspekt vom Krieg fokussiert haben. Die sind halt irgendwo einfach hängen geblieben. Und ja, also da hat man sich dann halt später schon drüber ausgetauscht und dann ging die Konversation halt auch manchmal ein bisschen weiter ausgefächert, was man denn so ja, gegen den Krieg tun könnte.
Hat das euch eigentlich hier insofern inspiriert, dass ihr selber auch gerne Fotos machen würdet? Vielleicht ja nicht gleich aus dem Kriegsgebiet.
Ja, also in der Schule hat man leider nicht so die Möglichkeit, durch Fotos sich selber auszudrücken, wie das ja eigentlich, man erwartet, dass es nach so einem Kunstkurs der Fall ist. Das fand ich schade, aber ja, also durch so eine Ausstellung merkt man natürlich, was für eine Macht Fotos haben können und die möchte man natürlich schon. Ja, also
vielleicht auch mal haben. Maya Kamrath, Mira Wüstefeld, vielen Dank hier vom König-Wilhelm-Gymnasium, dass ihr da wart. Auch an Gide Niedringhaus, die Schwester von Anja Niedringhaus. Michael Ebert unterrichtet Fotojournalisten als Dozent. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie unser Wissen hier erweitert haben. Und natürlich an Ludger Haferkemper. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften und fast eine ganze Stunde hier aus dem Anja-Niedringhaus-Forum senden durften. Vielen Dank fürs Zuhören. Bettina Köster war am Apparat.